Wer war eigentlich die erste überregionale deutsche Zeitung im Internet? Und welche ist die letzte, deren Inhalte bis heute alle kostenfrei zugänglich sind? Die Antwort lautet in beiden Fällen die Taz natürlich. Mein Name ist Ann-Kathrin Liedtke und ich bin für Taz zahlig zuständig. Das ist das freiwillige Online-Bezahlmodell der Taz und unsere Antwort auf die Paywall. Wenn Sie die Idee des solidarischen Bezahlens im Netz gut finden und mehr wissen wollen, besuchen Sie uns doch einfach auf taz.de/zahlig.
Shakespeare oder wer auch immer, das muss in der verabredeten Redezeit bleiben.
Ich möchte nicht antworten, ich muss antworten.
Man könnte fast meinen, das wäre Absicht.
Lassen Sie eine Zwischenfrage zu.
Mit Rechtsradikalen rede ich nicht.
Hallo, hier ist der Bundestalk, der politische Podcast der Taz. Von Tabubruch ist die Rede. Ein Vorgang, den es so in der Nachkriegszeit nicht gab, mit den Stimmen einer rechtsextremen Partei, hat eine eigentlich demokratische Partei Entschließungsanträge durchs Parlament gebracht. Die Rede ist von Friedrich Merz und seinem 5-Punkte-Plan zur Migration, der mit den Stimmen der AfD durchgegangen ist. Große Aufregung und wir wollen uns auch vielleicht nicht nur aufregen, aber wir wollen darüber diskutieren. Mein Name ist Bernd Pickert, ich bin aus der Auslandsredaktion der Taz und bei mir sind heute
Stefan Reinecke, ich bin in der Parlamentsredaktion der Taz zuständig für die SPD.
Sabine Amorde, ich bin innenpolitische Korrespondentin und berichte vor allen Dingen über die Union.
Ich bin Gareth Joswig, auch aus dem Parlamentsbüro und berichte über die AfD.
Gareth, mit dir würde ich auch direkt anfangen, weil du warst gestern, glaube ich, auch im Plenarsaal. Also gestern, Disclaimer, wir zeichnen auf am Donnerstagnachmittag dieser Woche. Was morgen noch im Bundestag passiert, wenn auch noch über den Gesetzesentwurf abgestimmt werden soll, haben wir noch nicht berücksichtigen können. Wir können bloß ein bisschen spekulieren. Gestern also an jenem Mittwoch, als das alles passierte, warst du mit drin. Wie hat sich das für dich dargestellt und entwickelt, die Dynamik auch in dieser Sitzung?
Ja, es hat sich es gab im Vorfeld ja, war ja schon klar, dass es zu diesem Showdown kommen würde. Merz hat bewusst kalkuliert auf Stimmen der AfD gebaut für seinen Antrag. Er hatte seinen 5-Punkte-Plan vorgelegt und gesagt, friss oder stirb im Grunde zur Grünen und SPD. Wenn ihr nicht mitstimmt, dann mache ich es halt mit der AfD. Das hat er so direkt zwar nicht formuliert, aber das war letztlich sein Handeln, hat es so gesagt im Grunde. Und am Ende des Tages hat die AfD als einzige gejubelt, als dieser Antrag angenommen wurde. Und zwar feixend, lustig, hat Selfies gemacht. Merz schritt danach komplett bedröppelt zum Rednerpult und hat sich entschuldigt dafür, dass diese Mehrheit zustande gekommen ist. Es tut ihm leid, war glaube ich, oder er bedauere es. Und danach ist Bernd Baumann von der AfD vor Kraft strotzend ans Rednerpult gegangen und hat gesagt, dass jetzt ein Epochenwandel anstünde. Auch in seiner ihm eigenen sehr eindringlichen Art, großspurig könnte man sagen, und dass nun Merz der AfD folgen solle, wenn er denn noch Kraft habe. Und dann haben sie sich noch über seine schlotternden Knie lustig gemacht. Also es war eine frappierende Niederlage. Die CDU wirkte komplett konsterniert, nachdem der eigene Antrag von der CDU durchgegangen war. Das war wirklich ein schwer anzusehendes Schauspiel, muss man sagen.
Ja, das finde ich auch. Also ich meine, es war im Grunde, lief ja alles auf diese Baumann-Szene zu, die wirklich furchterregend war, muss ich echt sagen. Also wie der da stand, also so vor Euphorie kaum noch an sich halten können. Der hat ja sowieso so eine gewisse Ausstrahlung, der Mann. Und diese, jetzt ist eine neue Ära und wir werden sie anführen. Und Merz, wenn du noch Kraft hast, dann kannst du uns folgen. Also ich finde, das hat das so auf den Punkt gebracht, dieses, was da eigentlich gestern passiert ist. Also die AfD so dermaßen in ihrer Wirkmächtigkeit zu stärken, wie es das im Deutschen Bundestag so noch nie gegeben hat, das war wirklich eine krasse Kiste.
Und man muss dazu sagen, in der AfD feixen sie auch hinter die Kulissen über Merz, dass er sich selber in diese Situation gebracht hat. Ohne Not hat er diese Anträge aufgesetzt. Es ist ein bisschen auch für die unbegreiflich, wie das überhaupt, dieses Wahlkampfgeschenk überhaupt zustande gekommen. Im Grunde sagen sie, er ist ihr bester Wahlkämpfer.
Ja, also das würde ich auch sagen, das machst du denn an. Es gibt eigentlich so zwei Lesarten dieses Desasters. Man muss schon sagen, dass es ein Desaster ist für die Union, für die Demokratie, für den Bundestag. Die eine ist, dass Friedrich Merz dabei ist, obwohl er ja dauernd beteuert hat, dass er nichts mit der AfD politisch am Hut hat und die AfD bekämpfen will, dass er doch sowas vorbereitet wie so eine strategische Öffnung der Union zur AfD hin. Das ist die eine Lesart. Und die andere Lesart ist, dass er ein völliger Trottel ist. Und ich glaube, dass diese zweite Lesart richtiger ist. Dass das eher zutrifft. Er ist wirklich ein Trottel. also politisch, also menschlich kann er ja sehr nett sein, was vielleicht, so gut kenne ich ihn nicht, aber politisch ist er ein absoluter Trottel. Also er hat sich wirklich zum nützlichen Idioten, wie du gerade schon gesagt hast, Gareth, der AfD gemacht, und zwar ohne jeden Anlass, ohne Grund, ohne Not, ohne dass ihm das irgendetwas bringt. Also er hat einen AfD-Antrag, Spirit AfD, in den Bundestag eingebracht, der mit AfD-Stimmen verabschiedet worden ist, und das Ganze wird wen nutzen? Natürlich nur der AfD.
Das ist ja noch nicht, ausgemacht, ne? Also das ist die große Frage, finde ich, die sich jetzt stellt. Zum einen irgendwie würde ich sagen, diese erste Lesart, die du jetzt gesagt hast, Stefan, die würde ich mal abräumen. Also aus meiner Perspektive. Ich glaube auch, da sind politisch dramatische Fehler gemacht worden, aber ich glaube Friedrich Merz, dass der nichts mit der AfD am Hut hat, dass er das nicht vorbereitet, dass er das nicht will. Das nehme ich ihm volle Kanne ab. Gleichzeitig ist es so, dass natürlich dieser Vorgang vielleicht nicht die Brandmauer geschreddert hat, aber zumindest mal so ein Fenster darin aufgemacht hat. Und das ist natürlich ein schwerwiegender Vorgang.
Also vielleicht sehe ich es zu dramatisch, kann sein, aber ich finde, das ist doch ein bisschen mehr als so ein kleines Fensterchen in der Brandmauer. Weil er hat doch wirklich ein AfDs, vom Geist her AfD-Antrag zur Migration mit AfD-Stimmen gegen Rot-Grün durchgebracht. Also was will man, salonfähiger. Also wie macht man die AfD in rechtsextreme Parteien teilen salonfähig? Indem man genau das tut. Also ich meine, es ist einfach, und ich glaube auch diese Brandmauer-Geschichte, die ist doch nicht mehr so, wie das vorher war. Weil jetzt ist doch klar, dass der wahrscheinlich ja noch immer kommende Kanzler, die größte Partei in Deutschland, hat der AfD den roten Teppich ausgerollt.
Ja, das stimmt alles. Da will ich überhaupt nicht widersprechen.
Merz hat vorher sechs Wochen vorher doch Stein und Bein geschworen, auf jeden Fall dafür zu sagen, dass keine Zufallsmehrheiten zu, und das ist ja keine Zufallsmehrheit, das ist eine angestrebte Mehrheit gewesen.
Ja, das ist natürlich seine Glaubwürdigkeit extrem schreddert, muss man sagen. Ja, total. Also dieser also innerhalb von zwei Wochen. Aber lass mich mal einmal kurz nochmal das Gegenargument bringen. Also ich finde, dass was schon stimmt, ist, was die sagen, dass das jetzt eine besondere Situation ist, weil es eben keine klaren Mehrheiten im Bundestag gibt, weil es keine Regierungsmehrheit gibt. Ja? Also das heißt nicht, dass es danach wieder genauso passieren wird. Das glaube ich nicht. Was natürlich stimmt, ist, dass wenn man das einmal macht, kann man es immer ein zweites Mal machen. Ne? Die Gefahr ist natürlich groß. Ich glaube nicht, dass sie das wollen. Was wichtig ist, finde ich, dass sie damit einerseits den Leuten in den Ländern, wo dieser Kampf ja schon viel länger herrscht, im Grunde zeigen, ja, könnt ihr ruhig machen, machen wir ja auch. Ne? Also das alte Bild, was Merz immer gesagt hat, irgendwie, das werde ich nicht zulassen, das ist damit mal abgeräumt. Aber was ich eben schon wichtig finde, ist, es gibt ja jetzt auch in der Linken relativ viel Geraune, so nach dem Motto, da wird eine Koalition vorbereitet und nach der Bundestagswahl im Februar droht uns hier Schwarz-Blau, und da würde ich ganz klar sagen, nein, das ist nicht so.
Aber exakt im Osten droht es zum Beispiel schon, würde ich sagen, beziehungsweise da wird Merz ja keinerlei Argumente mehr haben, wenn jetzt Kretschmer, der Ministerpräsident von Sachsen, mit einer AfD-Mehrheit Sachen durchbringen will irgendwann. Der hatte ja auch schon im Vorfeld gesagt, dass er das eigentlich okay findet, dieses Vorgehen von Merz. Und wie soll Merz auf eine Brandmauer pochen, an die er sich selber nicht hält? Also das ist halt das Problem. Am Ende dieser Entwicklung, dieser angefangenen Entwicklung von Merz, steht halt im Grunde denklogisch eine Koalition. Und entsprechend ist es wichtig, dass sich da Widerstand und breiter Widerstand formiert. Und ich meine, es gab es ja auch gestern.
Ich will das hier auch überhaupt nicht verharmlosen. Also das ist überhaupt nicht mein Ziel. Ich will nur klar machen, dass irgendwie nicht da steht jetzt kein Plan dahinter.
Es steht kein Plan dahinter.
Sondern es ist eher, ich befürchte sogar eher, dass sie sich den ersten Schritt überlegt haben. Also dieses als März quasi vor einer Woche an dem Donnerstag diesen Fünf-Punkte-Plan vorgestellt hat mit diesen ziemlich krassen Forderungen zur Migration. Da wollte der irgendwie quasi mal so auf den Tisch hauen. Ne? Die hatten vorher auch noch alle irgendwie Trump angeguckt und haben da irgendwie gesehen, wenn man sich da hinsetzt und irgendwie diese Dinger unterschreibt und dann das gleich in die Handlungen umsetzt, das drückt so eine Tatkraft aus und so wir meinen das wirklich ernst, das kommt schon gut an. Ja? Und aus dieser Kombi irgendwie, dann gab es eben diesen furchtbaren Anschlag in Aschaffenburg, der auch natürlich eine wichtige Rolle spielt und die, also würde ich ihn jetzt auch mal abnehmen, alle wirklich betroffen hat, war bei mir auch so. Ich meine, weil das irgendwie nochmal dadurch, dass da eine Kindergruppe angegriffen worden ist, das hatte nochmal eine völlig andere Emotionalität. obwohl es vorher auch schon viele Tote gab. Und in dieser ganzen Gemengelage kam es dann zu diesem ersten Schritt, der, ich finde, das ist richtig, was du sagst, Stefan, dass das im Grunde, was in diesem Fünf-Punkte-Plan steht, ja AfD-Positionen oder kurz vor der AfD sind. Aber das sind jetzt Positionen der Union. Also das genau. ist, und das,
was steht ja im Wahlprogramm
ja,
auch
das drin. Erschreckende daran ist ja auch, dass sich dahinter eigentlich auch die meisten Leute, die jetzt im Bundestag sind, versammeln. Das, was da grummelt, bezieht sich gar nicht auf die Inhalte, sondern bezieht sich auf diesen Umgang mit der AfD. Weil diese Erzählung oder die Überzeugung zu sagen, irgendwie, hey, hier muss sich jetzt wirklich was ändern, sonst kippt uns das Land weg, die ist in der CDU wirklich total verbreitet. Das ist mir jetzt über diese ganze Geschichte wirklich klar geworden in den Gesprächen, die ich geführt habe.
Das wäre jetzt auch so ein bisschen meine weiterführende Frage vielleicht. Weil mein Eindruck ist, das ist auch so ein bisschen nur empirisch belegt durch diese Umfragen, die es in der Woche nach dem Vorstellen der Merz-Vorschläge gegeben hatte, dass es durchaus Mehrheiten in der Bevölkerung tatsächlich auch geben kann für diese Vorschläge. Und dass nach den Wahlumfragen sich diese Mehrheiten in dem Bundestag, in dem nächsten Bundestag, dann womöglich auch mit einer vorhandene Mehrheit von AfD und CDU, die ja ohne weiteres eine Regierung zusammenbilden könnten, mit weit über 50%, rechnerisch meine ich es, auch widerspiegeln würden. Was erzählst du den Leuten, wenn sie das Gefühl haben, dass das, was bisher passiert ist, hat zu 4 Anschlägen, in der Vergangenheit ja noch viel mehr, aber in jüngster Zeit zu 4 schlimmen Anschlägen geführt, die zwar sich in ganz vielen Punkten völlig unterscheiden, aber eines gemeinsam haben, dass sie durch migrantische Täter begangen wurden, in 2 Fällen sogar von ausreisepflichtigen Tätern. Also dieser Diskurs, es reicht jetzt, wir schaffen es nicht, unsere eigenen Gesetze umzusetzen, es sind zu viele Leute, die Institutionen sind überfordert, rechtlich ist es zu kompliziert, da muss sich was ändern. Das ist ja eins, wofür du wahrscheinlich sehr leicht Mehrheiten kriegst in Deutschland, das glaube ich schon. Und trotzdem würden die Leute nicht alle AfD wählen. Aber ist es jetzt wirklich der Untergang der Demokratie in dem Moment, wo sich eine Position, die im Parteienspektrum in diesem einen Punkt eine Mehrheit haben kann und in der Bevölkerung eine Mehrheit haben kann, dann auch im Bundestag eine Mehrheit kriegt? Ketzerische Frage.
Also ich wäre so ein bisschen vorsichtig mit diesen Umfragen. Da echt muss man ein bisschen warnen. Es gab diese INSA-Umfrage, dass also die Mehrheit der SPD-Wähler diesen Merz-Vorschlag gut findet. Also da würde ich nicht mitgehen. Also die sind so manipulativ, diese Umfragen.
Das ist ein AfD-nahes Institut.
Das ist ein AfD-nahes Institut, aber also generell, ich finde, das muss man echt, wenn man seriös arbeitet, muss man das echt mit spitzer Fingern anfassen und nicht sagen. Das ist einfach so eine Unsitte geworden, dass immer, wenn man eine politische Meinung hat, nimmt man sich irgendeine Zahl und begründet das damit als objektive Tatsache, ist es aber nicht. Soll sich das jetzt abbilden? Also ich gebe dir recht, ich habe auch den Eindruck, dass es durchaus Sympathien gibt in breiteren Schichten der Bevölkerung für so ein Tabula Rasa, für so ein Durchgreifen. Das ist auch, glaube ich, der Grund, Sabine, was du sagst, warum die CDU den Eindruck hat, das machen wir jetzt einfach. Ja,
ich glaube, die CSU egal. Hat da auch eine ziemlich große Rolle gespielt.
Die CSU auch,
gesagt.
Aber und zwar irgendwie auch contre-coeur, weil das geht ja gegen Europarecht. Das wissen die, sind ja nicht doof, das wissen die ja auch, dass ihre Argumentation an dem Punkt unsolide ist. Und die Union war immer eine proeuropäische Partei. Also das ist auch für die irgendwie schwierig. Also dieses, aber wir machen das, dieser Affekt, ne? Wir machen das jetzt einfach. Und diese Übertragung von so einer vermuteten Volksmeinung in politische Aktion, wo also am Schluss jetzt Merz, glaube ich, da sitzen wird mit also einer Wand von Scherben um sich. Und ist das legitim, fragst du, Bernd? Ich finde, es ist extrem unbedacht, es ist kurzsichtig, es ist Affektpolitik. Und außerdem, ich meine, es gab jetzt diese Anschläge. Ja. Und jetzt, das ist sozusagen das Äußerste überhaupt an gesetzlichen Sachen, also inklusive möglicherweise verfassungswidrig, höchstwahrscheinlich gegen Europarecht. Was machen wir denn, wenn das nochmal passiert? Was machen wir denn dann?
Bauen wir dann eine Mauer?
Oder ich meine, was ist das für eine Logik? Ja? Ohne sich konkret zu fragen, was in diesem Fall, das ist natürlich schwierig und kompliziert, aber sich anzugucken, was ist denn in diesem Fall jetzt hier schiefgelaufen? Und wie kann man behördlicherweise dafür sorgen, dass das sich möglichst nicht wiederholt? Das ist ja eine legitime politische Frage, die man auch beantworten muss und wo man auch meinetwegen also nicht mit so gut menschenhaften Argumenten weiterkommt. Ja, das ist, das verstehe ich schon. Aber dieses Affektding dahinter und also von Affekt gleich Politik, dann muss ich sagen, das müssen wir wirklich bekämpfen.
Ja, das sehe ich auch so. Und ich finde es nicht legitim, weil man mit einer antidemokratischen Partei in der Demokratie keine Politik machen sollte. Fertig, Punkt, aus. Also da wäre ich total, da wäre ich total klar. Ich finde, bevor wir jetzt vielleicht dann später nochmal dazu kommen, was du jetzt zuletzt gesagt, Stefan, dass schon die große Frage ja ist, wie sich das jetzt für die CDU in den Umfragen und dann letztendlich bei der Wahl im Februar auszahlen wird. Es gibt ja im Grunde zwei unterschiedliche Lesarten, ne? Du kannst einerseits sagen, das trifft quasi das, was im Augenblick, wo es diesen Wunsch in der Bevölkerung gibt. Dadurch wird die, könnte die Union davon profitieren. Das ist die eine Lesart. Die andere Lesart ist, dass durch diese Annäherung an die AfD das, was die auf der einen Seite vielleicht dazu gewinnen, sie auf der anderen Seite verlieren werden, weil das einfach so für viele Leute so klar ist, dass das ein Punkt ist, der nicht geht, dass sie dann vielleicht davon Abstand nehmen. Es gab, fand ich ganz interessant, eine Allensbach, die Chefin von Allensbach war ja bei der CDU-Bundesvorstandsklausur vor 2 oder 3 Wochen in Hamburg und die hat denen total klar geraten, sich auf die Mitte zu orientieren, weil das Potenzial, was sie da holen können, viel größer ist als das, was sie rechts von der AfD holen können. Gleichzeitig ist auch die Frage, zahlt es letztendlich nicht auch bei der AfD ein? Das ist ja auch eine ganz große Befürchtung. Kann man auch sagen, ja, alle Erfahrungen sagen das so. Migration, also Migration in so einem Diskurs zahlt immer bei der AfD ein. Es gibt auch Leute, die argumentieren, vielleicht ist die AfD jetzt wirklich ausmobilisiert auf Bundesebene zum jetzigen Zeitpunkt, wird nicht mehr passieren. Also das sind sozusagen die Möglichkeiten, die sich jetzt mal rein, finde ich, was, wenn man auf die Umfragen blickt und auf mögliche Wahlergebnisse auftun und die, ja, und wie das letztendlich dann für die Union ausgeht, ist natürlich auch die Frage, wie es dann mit der Union weitergeht. Also wenn sie damit jetzt wirklich deutlich gewinnen würden, dann ist echt schwierig.
Hat auf jeden Fall der SPD und den Grünen, aber auch der Linken sehr viele Argumente geliefert. Und im Grunde müssen die jetzt nur da, also er war eh ja schon nicht so beliebt, Friedrich Merz, in der Bevölkerung, in den Meinungsumfragen, auch in verschiedenen Instituten. Und im Grunde muss man jetzt nur auf seine Zockermentalität, BlackRock-Vergangenheit einschlagen, bis zum geht nicht mehr. Und dann ist es vielleicht dann am Ende sogar der Laschet-Moment von Friedrich Merz gewesen, wie Tino Chrupalla von der AfD das bezeichnet hat gestern.
Als Laschet-Moment?
Der hat gesagt,
ah,
Laschet-Moment,
das ist ja interessant.
Ja.
Das ist ja interessant.
Ja, das finde ich, also das kann sein, wir reden ja so über Konjunktivischen im Moment, aber das kann natürlich sein, weil Angela Merkel hat sich jetzt ja auch geäußert und hat eben gesagt, dass hat also Merz sachlich, aber sehr scharf kritisiert und gesagt, also das geht nicht.
Also nicht inhaltlich zur Migrationsfrage, sondern zu dieser AfD-Kiste.
Nein, er hat einfach zitiert, was er im Bundestag gesagt hat, dass er auf gar keinen Fall appelliert an SPD und Grüne, dass man doch keine Zufalls Mehrheiten für die AfD zulassen darf und sein Interesse bekundet und so weiter. Und danach, 6 Wochen später, zählt das alles nicht mehr. Also das ist ja auch noch ein wirkliches
Glaubwürdigkeit.
Spricht über ihn. Ja. Also er ist einfach nicht in der Lage, eine Position 6 Wochen lang durchzuhalten, sondern irgendwas passiert, irgendwas steht in der Zeitung und er macht genau das Gegenteil. Also was will man denn mit so jemand als Kanzler? Also wie soll denn so jemand mit Trump oder Putin verhandeln können, wenn der auf die billigste, einfachste Falle der AfD sofort da reinplumpst.
Also ich bin auch mal gespannt, was das ausmacht, dass die Merkel sich jetzt geäußert hat, mit Blick auf die unionsinterne Debatte. Weil natürlich es immer noch innerhalb der Union eine große Gruppe an Anhängern gibt. Also die anderen sind größer, ne, glaube ich, aber
Merkel-Anhänger
ist. Nicht Merkel-Anhänger ist die größere Gruppe. Aber die ist natürlich immer noch ein Faktor. Und bisher ist es ja tatsächlich so gewesen, dass es gibt ja Leute innerhalb der Bundestagsfraktion im Bundesvorstand und so, die das alles irgendwie echt nicht so richtig toll finden. Aber die halten sich ja bisher total zurück. Also es gibt keine, ich meine, alle wollen diese Leute irgendwie dazu bringen, dass sie sich äußern. Also alle im Sinne von irgendwie ich und die Kollegen und Kolleginnen der anderen Medien, die sich mit der Union beschäftigen. Niemand sagt so richtig was. Und es gab ja irgendwie gestern oder vorgestern Morgen ein Interview mit Karin Prien, stellvertretende Bundesvorsitzende, Bildungsministerin in Schleswig-Holstein und eine sozusagen der Frontfrauen des liberalen Lagers innerhalb der Union. Und man konnte in diesem Interview wirklich körperlich spüren, wie die Frau kämpft, also wie es in der Frau kämpft. Das war wirklich, ich fand, das war wirklich total, jenseits der Inhalte, total interessant anzuhören. Aber da fällt jetzt niemand Merz in den Rücken. Also das ist, die sind so eine Machtmaschine, die Union, das wird nicht passieren.
Ja, das wäre für mich noch mal so eine Frage. Also ich habe nicht gehört in der Union, weder in der Diskussion um ihr eigenes Wahlprogramm, also Diskussion, soweit man das so nennen kann, ging ja alles sehr schnell und eine ganz breit aufgestellte Debatte innerhalb der Partei war das ja nicht, wie in allen anderen Parteien im Übrigen auch nicht. Aber die Kernpunkte, die jetzt in dem Fünf-Punkte-Programm drinstehen, waren ja da auch schon angelegt. Und die Vorschläge, also Entzug doppelter Staatsbürgerschaft muss möglich sein bei schwerwiegenden Straftaten.
Das steht aber nicht in dem Fünf-Punkte-Programm. Nee, das ist in dem anderen Programm, gestern abgelehnt worden ist.
Ich wollte auf was anderes hinaus. Ich habe auf diese ganzen Punkte, die einen zu Recht empören können, in der migrationspolitischen Debatte erstmal, und zwar unabhängig davon, ob die AfD da mitmacht oder nicht, wirklich empören können, habe ich keinen großen Widerspruch innerhalb der Union gehört. Also diese Aussage, die ja da mitschwingt, jetzt auch wieder in Bezug auf die AfD, die ja im Grunde, deshalb ist ja die AfD so glücklich, weil im Grunde sagt Merz ja, ihr habt immer recht gehabt. Weil wir machen jetzt, übernehmen wir euer Programm. Eigentlich habt ihr immer recht gehabt. Seit 2015 habt ihr immer recht gehabt. Das finde ich halt das eigentlich wahnsinnig Gefährliche, weil das setzt sich halt auch in der Gesellschaft so fest, wo du dann sehr leicht Mehrheiten dafür kriegst, dass du sagst, ja, es geht so wirklich nicht weiter, die hatten immer recht. Und dann kommen wir wieder daher und sagen, ja, das sind aber Nazis. Und da bist du wieder in der gleichen Schiene mit drin. Ne? Also die Probleme, und das empfinden Leute als Problem, zu Recht oder zu Unrecht, haben Leute ein Problem mit Migration oder mit zu viel Migration, mit den Schwierigkeiten, die Migration macht, mit den Gewalttätigkeiten, die es mit sich bringt, und so weiter. Alles überzeichnet, meinetwegen. Ne? Aber es ist erstmal da, es ist real. 36% der Leute sagen in Umfragen, es ist für sie eines der herausragendsten Probleme. Es ist immer noch keine Mehrheit, 36%, aber es sind viele.
Doch, die Frage, ob sich das inzwischen geändert hat. Ein einzelnes
Thema, so groß, sind viele. Gespielt, gemacht, getan von der Rechten und so weiter. Alles gut. Und trotzdem, wenn du dann in der Konstellation drin bist, dass du immer mit dem Verweis darauf, das sind aber Nazis, mit denen was man etwas nicht machst, was ein Großteil der Bevölkerung aber für richtig findet und nicht es schaffst, wirklich gegen die Inhalte dessen zu argumentieren, was da drin steht, sondern nur sagst, das darf man nicht machen, weil das macht man nicht mit Nazis, oder das darf man nicht machen, weil das ist gegen Europarecht. Dann sagen die Leute, so ein Europarecht, das es nicht macht, was für uns nötig ist, kann mir gestohlen bleiben. Und nur, dass das Nazis sind, ja, mein Gott, wenn es die anderen nicht machen, dann muss man es halt mit denen machen. Ihr wisst, dass ich karikiere, ne? Aber das ist so etwas, so eine ähnliche Argumentation, die ich in Brandenburg durch viel bin, so unglaublich oft höre. Ja, auch in dieser ganzen Diskussion, Brandmauer, scheiß drauf, das kann nicht funktionieren, das ist Blödsinn, man soll die mal machen lassen und in vielen haben sie recht und so weiter und so fort. Und ich frage mich, nach der Erfahrung, die wir gemacht haben, sowohl hier in den Ostländern, aber auch insgesamt, als auch der Erfahrung, die die US-Demokraten gerade gemacht haben, die Warnung vor dem Faschismus schadet ihm nicht. Wenn das unser Kernargument wieder ist, ob das nicht total nach hinten losgeht? Das wäre meine Frage.
Also Warnung vor dem Faschismus kann man, finde ich, gestern konnte man das mal machen. Das sollte man nicht überstrapazieren. Also ich gebe dir recht, das ist oft so ein selbstreferenzieller Diskurs. Ja? Wir sind die Guten, wir sind die moralische Teil der Bevölkerung, da sind die Bösen, das sind die Nazis. Also in so einer klippschulhaften Art und Weise, wie das von Linken relativ oft kommt, finde ich das auch oft eher schädlich. Trotzdem, finde ich, war das ein Tabubruch gestern. An so einem Punkt mit einer rechtsradikalen Partei, wie gesagt, das war keine Marginalie, das ist 4 Wochen vor der Wahl, das war der nächste Kanzler, der das ganze Ding initiiert hat. Das ist alles nicht trivial. Und in so einem Punkt kann man schon mal sagen, so geht's aber nicht. Das ist richtig. Man muss hier echt mal die Fahne hochziehen. Ich bin sonst nicht so fürs Fahne hochziehen, aber jetzt gerade ja. Und ansonsten hast du aber recht, Bernd, finde ich, also das ist eine kritische Frage oder eine selbstkritische Frage, wie reagiert man da drauf? Und ich finde, dass man eben auch Dinge, die Leute sagen, empfinden, ernst nehmen muss und die nicht sofort moralisch abqualifiziert. Das ist so ein linker Reflex oft, der ist falsch. Sondern man muss, finde ich, sich zumindest angucken, was haben die Leute für Probleme? Und diese Probleme ernst nehmen. Und wir haben einfach eine Situation in Deutschland, und das müssen auch Linke sagen können, finde ich. Wir haben 5 Millionen Leute mehr als vor 15 Jahren irgendwie geplant war, wie die hier leben sollen. Und das sind Leute eben vor allem migrantische, durch die Migration, Syrer, Afghanen, Ukrainer. Und die Infrastruktur ist echt darunter. Und das ist ein Problem. Und das ist auch ein Problem für Leute, die nicht so viel Geld haben. Und das muss man irgendwie anerkennen. Und da kann man nicht sofort sagen, jemand, der da sagt, mir gepasst hat, nicht zu sagen, du bist ein Rassist. So kommt man nicht weiter.
Ja, aber die Verantwortung liegt ja bei den handelnden Personen in der Politik und wie man mit solchen Vorfällen wie in Aschaffenburg dann umgeht oder Magdeburg. Und nach Magdeburg hat Merz sich hingestellt, wir müssen erstmal gucken und abwarten, was überhaupt die Sachlage ist, weil es unklar war, was eigentlich genau das für Mensch war. Es ist auch nicht so, man kann es ja nicht immer so runterbrechen. Und Merz, was ja getan wird, auch medial, ist aus einer solchen Tat immer gleich ein komplette oder das komplett auf Bevölkerungsgruppen zu beziehen. Und das ist nun mal rassistisch. Und das sollte man auch benennen. Und das, wer so argumentiert, argumentiert nun mal rassistisch. Und man sollte natürlich über die Probleme diskutieren. Und kaputtgesparte Infrastruktur ist natürlich ein Problem, was alle betrifft. Ausnahmslos welcher Hintergrund, whatever, die in diesem Land leben. Und unabhängig davon, wie viele Menschen hier wohnen, sollte man in die Infrastruktur investieren. Das ist ja vollkommen klar. Also der springende Punkt ist, wie man damit umgeht und ob man tatsächlich jetzt auch Lösungen anbietet für ein. Also man könnte sich ja hier angucken, was ist mit der psychosozialen Betreuung von geflüchteten Personen. Es geistert so eine Zahl durch, ich weiß nicht, wie weit die belegt ist, habe ich jetzt nicht nachvollzogen, aber ein Bruchteil im einstelligen Prozentbereich von Geflüchteten, die tatsächlich psychische Hilfe bräuchten oder psychiatrische, bekommen welche. Sowas ist ein strukturelles Ding, was man sich angucken könnte. Natürlich ist er einschlägig bekannt gewesen durch Gewalttaten. Auch das, wie haben die Behörden miteinander kommuniziert? Auch das ist ja eine Sache, die man aufarbeiten kann. In Magdeburg gab es eine Reihe von Vorfällen, wo irgendwann mal in der Behörde jemand vielleicht hätte aufmerken müssen, um zu merken, okay, mit dem stimmt irgendwas nicht. Der hat ja sogar in den sozialen Netzwerken Gewalttaten angekündigt, aber auch rechtsextreme Inhalte geteilt. Gleichzeitig war offenbar psychisch krank. Also das sind einfach so viele Warnlämpchen, die irgendwo angehen hätten müssen in diesen konkreten Fällen und aus denen man natürlich strukturelle Dinge ableiten müsste. Aber genau dann das zu generalisieren und das in Politik zu gießen, ist ja im Grunde genau das, was die AfD macht und einfach im Kern rassistisch, völkisches Denken. Und auch das muss man klar benennen.
Das hat Merz ja auch gemacht.
Ja, genau. Muss man ihm auch vorwerfen.
Am Montag, glaube ich, in dieser normalen Pressekonferenz, wo er gesagt hat, also es gibt 40.000 Asylbewerber, die man eigentlich abschieben müsste.
Die Ausreisepflichtig sind.
Ja, und irgendjemand hat gesagt, das sind tickende Zeitbomben. Wir haben also 40.000 tickende Zeitbomben. Also das ist ein rassistischer Diskurs. Das ist sozusagen Einzelfallgruppe gleich. Das ist der klassische Move von rassistischen Diskursen. Und das ist auch das Bedenkliche irgendwie bei Merz, dass der ja, das ist ja nicht das erste Mal. Ja?
Die Paschas.
Da gab es Paschas, es gab die Ukrainer als Sozialtouristen und so weiter. So eine ganze Reihe von immer wieder, teilweise hat das dann wieder zurückgenommen. Aber da ist ja was bei dem. Das bringt bei dem offenbar wirklich was in Schwingung. Ja? Und ich glaube deswegen auch diese kamikazehafte politische Aktion, die der jetzt da gestartet hat. Weil wenn es für ihn dumm läuft, ja, also im Grunde genommen hätte er einfach sagen können, taktisch gesehen, ja, das ist ganz schlimm, Rot, SPD und Grüne machen nichts, aber wenn ich Kanzler bin, dann werden mal andere Seiten aufgezogen.
Das war ja auch sein erster Schritt.
Das hätte ja im Prinzip gereicht. Und so hat er sich jetzt in eine Situation manövriert, ihr habt das ja beschrieben, wie es gestern war im Bundestag, wo er selber begreift, was er da angerichtet hat. Und für den Wahlkampf hat er jetzt das Risiko, dass der in diesen Wahlkampf geht, die letzten 4 Wochen, mit einer gespaltenen Anhängerschaft. Also ein Teil der Union oder Teil der Union-Klientel sagt, endlich greift er mal durch. Und ein anderer Teil, diese Merkel-Leute, sagen, ach du lieber Gott. Und nichts ist schlimmer als in so einem Wahlkampf, als ein Thema zu setzen, Migration, und dann den eigenen Lagen gespalten zu haben. Weil dann bist du nämlich eigentlich manövrierunfähig. Und das hat Merz ohne irgendeinen Grund, ohne irgendeine Not, sich selber da eingebrockt.
Lass uns doch nochmal bei der CDU bleiben tatsächlich, weil ihr habt vorhin schon dieses Wort Machtmaschine CDU gebraucht, was ja über Jahrzehnte hinweg eigentlich auch funktioniert hat, mit großer Geschlossenheit auch immer. Selbst wenn man als näherer Beobachter, Journalist wusste, da gibt es immer noch die unterschiedlichen Funktionen, aber wir haben immer die Schnauze gehalten, wenn es drauf ankam, immer sehr einheitlich. Siehst du, Sabine, dass diese Situation, die da jetzt entstanden ist, in diesen letzten 3 und ein bisschen Wochen des Wahlkampfes, an dieser Geschlossenheit tatsächlich noch was ändern könnte?
Das ist schwer zu sagen. Also ich glaube schon, dass die, wir kneifen jetzt was auch immer zusammen, ich weiß jetzt die Zähne oder was macht man, egal, zusammen und ziehen es jetzt erstmal durch, weil wir wollen ja, dass wir den Kanzler stellen, dass die Wahrscheinlichkeit ist relativ groß. Das hat man jetzt auch gemerkt bei diesem, einerseits bei diesem Abstimmungsverhältnis im Bundestag, also dass nur eine aus der Unionsfraktion, eine Frau, Antje Tillmann aus Thüringen, dagegen gestimmt hat und 8 Leute haben nicht abgestimmt, weil sie das scheiße finden, aber weil sie sich nicht gegen Merz stellen wollten. Daran sieht man das ja schon. Also auch, dass irgendwie so Leute wie Karin Prien oder Serap Güler, die, wo man eigentlich weiß, dass die das irgendwie nicht in der Konsequenz alles so richtig gutheißen können, nach allem, wie man sie kennt, dass die sich jetzt hinter Merz stellen. Das sind alles Zeichen dafür, dass sie das erstmal so durchziehen würden bis zur Wahl. Die Frage ist, was danach passiert und was in the long run wirklich passiert. Weil wenn du natürlich innerhalb der CDU diesen Kurs wirklich gnadenlos weiterführst, dann ist irgendwann der liberale Flügel, der klein ist und sowieso schon total nach dem Abgang von Merkel total an Einfluss verloren hat, irgendwann fühlt er sich da vielleicht nicht mehr wohl. Und dann hast du die Gefahr der Spaltung der letzten großen Volkspartei. Und das ist natürlich eine wirkliche Gefahr. Und das ist das auch, wo ja alle sagen, okay, so ist es zum Teil in anderen Ländern implodiert, ja. Also dann hast du irgendwie, dann sprengst du diese Partei, die eigentlich total wichtig ist für die demokratische Stabilität und für Leute, die konservativ aufgestellt sind, die im demokratischen Lager zu halten. Und das ist eine Riesengefahr. Aber das ist halt das Langfristige.
Aber genau diesen Weg beschreitet eigentlich ja Friedrich Merz ziemlich konsequent, indem er auch viel auf so rassistische Diskurse setzt. Er sagt ja nicht aus Versehen solche Sachen in Talkshows.
Ja, aber hat er lange nicht gemacht.
Also hat er lange nicht mehr gemacht?
Es gibt schon diese beiden Seiten. Ich würde es jetzt auch nicht so einseitig sehen. Der hat sich schon, nachdem er dann endlich Parteichef, woran er ja so lange gearbeitet hat, nachdem er das endlich geworden ist, hat er auch probiert, diesen anderen Flügel einzufangen. Also ich meine, der hat in der CDU die Frauenquote durchgesetzt. Das wäre ohne ihn nicht gekommen. Unter Merkel ist es nicht passiert. Merkel hat sich dafür auch nicht stark gemacht. Ja? Also es gibt schon auch diese andere Seite.
Aber ich meine, diese Liberalen, Antje Tillmann oder wie hieß sie aus Thüringen? Die hat ja, glaube ich, einen geflüchteten Syrer aufgenommen und hat, ihr Argument war ja, zum Beispiel die Arbeitsmarktzahlen von 2015 war eigentlich, ist nicht das, was Merz sagt und nicht, was die AfD sagt. Merz hat ja gestern noch so argumentiert, Mord, Totschlag, Vergewaltigung, solche Sachen hat er ja gesagt in seiner Rede. Also ist es in dem ähnlichen Duktus angegangen wie die AfD und diese Tillmann hat gesagt, das ist eine Erfolgsgeschichte im Grunde, 85% der männlichen Syrer sind in Arbeit, 60% insgesamt und das wäre doch eigentlich die konservative Haltung, die man dazu haben soll. Man kann zu diesem funktionalen Migrationsdiskurs stehen, wie man will, aber das ist ja etwas, was ich zumindest von der konservativen Partei erwarte, dass sie die Fakten sieht. Und das finde ich, da gehen bei Merz irgendwie die Pferde mit ihm durch.
Merz hatte doch auch schon, als er den Parteivorsitz übernommen hat, also als er sich drum beworben hat, und da haben wir auch hier schon öfter darüber diskutiert, hat er irgendwie sowas gesagt wie die AfD halbieren und solche Sachen, ne?
Verdoppelung hinaus.
Ja, eben. Aber man kann sich ja eigentlich nur vorstellen, dass auch diese Wende, auch diese Art von Reaktion jetzt auf den Aschaffenburger Anschlag eigentlich in seinem Denken nochmal genau dahin geht. Jetzt müssen wir, sonst wählen die alle die.
Ja, das ist auch das ist natürlich jetzt, die Argumentation.
Für mich wäre nur die Frage an Gerrit als AfD-Beobachter auch. Innerhalb der AfD, meinst du, dass da irgendein Wahlkämpfer jetzt ein Problem hat, weil er sagt, ich kann die Leute nicht mehr von uns überzeugen, weil jetzt unsere Ecken vielleicht das, was bei uns komisch rechtsextremistisch daherkommt, wirklich komisch an, wenn es denn da auch eine andere Partei gibt, die in dem Punkt Migration, der uns so wichtig ist, genau das macht, was wir auch immer gefordert haben. Ist das für die AfD ein Problem oder sagen Sie Juchai?
Ganz und gar nicht. Die AfD steht ja jetzt im Zentrum des, beziehungsweise sie hat schon vorher eigentlich den Diskurs bestimmt und jetzt noch stärker. Die können vor Kraft kaum laufen. Und wenn, ich war ja, weiß nicht, letzte Woche, es kommt es einem schon so lange hervor, aber es war gerade mal vor ein paar Tagen, am Samstag bei dem großen offiziellen Wahlkampfauftakt und da waren 4000 euphorisierte AfD-Anhänger, die Sachen wie raus mit den Viechern gebrüllt haben, als Alice Weidel das Wort Remigration benutzt hat. Also es ist wirklich ein Abgrund, der sich da auftut, den man in der Union übrigens auch gerne mal wahrnehmen sollte. Vielleicht sollte Friedrich Merz mal auf so eine Möchtegern-Mager-Rallye von Alice Weidel gehen und dann Elon Musk zuhören. Aber also ich würde sagen, nein, es bewirkt das Gegenteil. Die AfD ist ja auch im Zuge dieses nach rechts verrutschenden Diskurses in Deutschland einfach mit ihrem Kernthema zum Zentrum der Debatte geworden und hat massiv davon profitiert. sie ist eben verdoppelt und nicht halbiert.
Das stimmt. Also ich stimme dir da schon zu. Ich würde aber auch sagen, es geht jetzt hier nicht um die Leute, die sowieso schon bei der AfD sind, sondern es geht um die Leute, die da irgendwie so rumchangieren und wo nicht so richtig klar ist, wie die sich entscheiden würden. Und ich finde das natürlich trotzdem falsch. Ich meine, ich bin ja jetzt hier ein bisschen die Merz-Erklärerin und möchte nicht in ein falsches Licht kommen, aber es kann schon sein, dass da ein paar Leute gebunden werden, aber langfristig ist es natürlich so, wie Gareth sagt, das würde ich auch so sehen.
Also ich glaube, dass das ein Fehler ist. Merz oder die Union auch so verstanden bis vor kurzem, dass sie gesagt haben, wir möchten nicht, dass Migration das Hauptthema im Wahlkampf ist, sondern unser Thema ist Wirtschaft. Das deckt sich auch mit dem, was so Umfragen sagen. Die Leute interessieren sich nämlich vor allen Dingen für ihre wirtschaftliche Situation, überhaupt für die wirtschaftliche Situation. Und das ist auch das Thema, wenn ich das richtig verstanden, von der Union. Und das war auch bis jetzt das Thema, bisschen anders, was die SPD gespielt hat mit freien Finanz- und Haushaltspolitik. Und jetzt haben wir seitdem haben wir jetzt aber eine völlig neue Situation, dass alle nur noch über Migration reden. Und das halte ich für einen Fehler. Und ich meine, auch das ist nochmal ein Wortbruch. Merz hat gesagt, er will Migration möglichst raushalten. Weil Wirtschaft ist das, was die Union interessiert und was ihn auch interessiert. Und jetzt hat er, wie gesagt, aus Dafke das Ding umgedreht und wahrscheinlich kriegen wir das nicht mehr eingefangen. Also dieses Doppelte. Alle reden über diesen Tabubruch zur AfD, was der AfD wahrscheinlich auch nutzt, ja. Und alle reden über Migration.
Nur um nochmal ganz korrekt zu sein, also erstens gibt es einen Unterschied zwischen CDU und CSU. Mhm. Die CDU hat gesagt, ja, wir wollen Wirtschaft nach vorne stellen, aber Migration müssen wir auch bedienen. Also es ist nicht so, das rauszuhalten stimmt nicht, würde ich sagen, weil die auch sagen, das Thema ist so klar auf dem Tisch. Es geht auch nicht, dass wir uns dazu nichts verhalten und es ist natürlich auch richtig. Wenn jetzt alle anderen Parteien da gar nichts zu sagen würden, dann wäre natürlich auch schwierig. Die CSU fand das schon immer nicht so richtig. Also die waren schon immer der Ansicht, man muss das stärker spielen. Also da gibt's schon einen Unterschied zwischen CDU und CSU. Und ich glaube, dass jetzt eine Rolle gespielt hat auch, dass die CSU stichelt ja seit Wochen, dass der Wahlkampf nicht so richtig in Dingens kommt. Es gibt sogar diese schöne Formulierung vom Schlafwagen. Also man kann nicht mit dem Schlafwagen ins Kanzleramt fahren, damit haben sie Laschet schon fertig gemacht. Ja? Also das ist wirklich auch krass, so diese Dynamik innerhalb der Union.
Diese Eisenbahnmetapher, immer vom Schulzzug zum Schlagnack.
Und
aber es geht immer schief. Also sobald von Eisenbahn die Rede ist, beim Wahlkampf geht die Sache schief.
Und die intern gab es eben auch, und ich glaube, da kam der Druck auch besonders von der CSU, die Kritik, dass der Wahlkampf nicht Fahrt aufnimmt, dass das irgendwie so ein bisschen vor sich hin plätschert und dass die Union, obwohl die Lage der Ampel so desolat ist, bei diesen 30% festgenagelt sind. Und dann kam eben noch Trump und Aschaffenburg. Und diese ganze Melange, glaube ich, die hat dazu geführt, dass wir jetzt da sind. Und das hätte man natürlich nicht tun sollen. Also da sind wir uns ja alle einig.
Bis die CDU einigermaßen festgenagelt, auch ansonsten bewegt sich ja nicht so viel, auch für die SPD nicht. Sabina Kall, gesagt, sie ist die Merz-Erklärerin. Du bist ja eigentlich seit Jahren der Scholz-Erklärer, Stefan. Die Debatte losging ja gestern mit einer Regierungserklärung zunächst mal von Olaf Scholz, wo er zu diesem Punkt, der dann verhandelt wurde, ja sagte, alle Gesetze, die wir haben, hätten diese vier Anschläge allesamt verhindern können, wenn die Behörden auf der Landesebene und zum Teil auf der Bundesebene funktioniert hätten. Es sei kein Problem von mangelnden Gesetzen, deshalb schon mal eine Abwatschen der ganzen Vorschläge, sondern es sei ein Vollzugsdefizit. Das klang natürlich in manchen Ohren, gerade wenn er dann noch so einen Seitenhieb auf Bayern, also Aschaffenburg, die bayerischen Behörden haben versagt und so, war vielleicht auch genauso gemeint. Aber meinst du, dass das als Schachzug quasi um auch im Diskurs tatsächlich das, was ich vorhin beschrieben habe, als für mich wahrnehmbare Mehrheit für diese verschärfenden Vorschläge zu verändern, zu sagen, nein, wir können doch trauen, wir können doch unserem Kanzler Olaf Scholz trauen und brauchen diese Radikal-Linskis da nicht. Meinst du, dass er das irgendwie hat schaffen können oder geschafft hat oder dass er da überzeugend drüber kam?
Ja, schwierig, würde ich sagen. Also ich glaube, inhaltlich hat er eher recht. Ich glaube, da vielleicht in diesem konkreten Fall jetzt von Aschaffenburg war es, glaube ich, eher ein Problem des BAMF, also dieses, also in der Bundesbehörde, diese Nachricht dann zu spät irgendwie an diese bayerische Institution weitergegeben haben. Aber im Prinzip ist das schon richtig zu sagen, wir müssen, und das passt ja auch zu Scholz, ne? Scholz ist ja jemand, der so immer in Abläufen und Institutionen denkt und das muss man dann verbessern und auch die Asylverfahren dauern zu lange, das ist ja Ländersache und da müssen wir was tun und so. Und das ist sozusagen, wie Scholz der ist da sein Image. Ja, und sein Image positiv gesehen ist jemand, der dann da was macht und der kriegt das dann auch hin. Und das Problem von Scholz ist natürlich in diesem Wahlkampf, dass er dieses, am Anfang dieses Image hatte und jetzt ist aber schon so viel schiefgegangen. Also die Ampel ist zum Beispiel implodiert. Also das ist das Hauptding. Also er ist das Gesicht einer gescheiterten Regierung. Er, der doch immer alles hinkriegt. Also auf so eine unauffällige, aber effektive Art und Weise. Und ich glaube, da reiht sich das ein und da ist dann, deswegen hat das nur eine begrenzte Reichweite. Also das Argument sozusagen mit konkreten Dingen zu argumentieren gegen so ein, die müssen alle raus, da, die kannst du eh nur schwer erreichen. Und Scholz sozusagen als jemand, wie gesagt, der doch für bestimmte Sachen auch verantwortlich gemacht wird, die schiefgegangen sind, hat da jetzt keine besonders überragende Sprecherposition, würde ich sagen.
Aber das Problem ist ja, dass im Grunde, was du ja zuletzt gesagt hast, Stefan, dass man irgendwie quasi gegen so einen Diskurs, jetzt muss hier, also man haut mit der Hand auf den Tisch und jetzt muss hier mal was passieren, so geht das nicht weiter, mit so kleinteiligen technischen Dingen nicht ankommt. Also diskursiv kommt man dagegen nicht an. Das zündet überhaupt nicht, was Scholz da gesagt hat. Man kann das irgendwie alles inhaltlich richtig finden. Aber ich fand auch, dass als Merz diesen Fünf-Punkte-Plan auf den Tisch gelegt hat, dass sowohl die SPD als auch die Grünen total hilflos reagiert haben. Die wussten gar nicht so richtig, wie sie damit mit diesem brutalen Vorstoß umgehen sollen. Und die sind erst wieder irgendwie revitalisiert, seitdem sie diese AfD-Kiste zur Debatte haben. Und darauf stürzen sie sich jetzt
naja, total. Naja, also Moment mal. Also die Ansage war von Merz, Keine Kompromisse, das wird abgestimmt, da gibt's auch keine Gespräche, wir bieten nichts an. Und er hat auch noch gesagt, auch für die, wenn er dann Kanzler ist, für die nächste Koalition, da wird auch nur das gemacht, was er will. Was ist denn? Ist der Kaiser von Deutschland oder was? Also was mal ganz im Ernst, also der hebelt ja den normalen politischen Weg, der ja eben in so einem Checks and Balances föderalen System in Deutschland irgendwie halt üblich ist, mit seiner ganzen Rhetorik aus. Also ich verstehe die Kritik nicht so ganz.
Das bezieht sich, meine Kritik bezog sich auf was völlig anderes, dass sie inhaltlich keinen Gegenentwurf haben. Also dass nichts was überzeugt, nicht eine positive Erzählung, nicht irgendwie was, wie lösen wir diese Probleme, sondern dann kommen kleinteilige Dinge, die zum Teil wahrscheinlich richtig sind, zum Teil vielleicht auch nicht. Im Detail kann ich das gar nicht wirklich beurteilen. Aber das Problem ist doch, dass die diskursiv dagegen nicht ankommen.
Gegenrede, du kannst auf so eine Tabula Rasa-Ansage, wie kannst du nicht mit einer Gegentabula Rasa-Ansage antworten? Die gibt's nicht bei Migration.
Ja, das stimmt, aber das ist ja Teil des Problems und das ist ja auch, wie die Diskurse quasi immer, wenn irgendwie so eine populistische Tendenz im Spiel ist, irgendwie abkacken von der progressiven Seite. Und das ist einfach ein massives Problem. Also das ist ein Problem.
Meiner Wahrnehmung her würde ich auch Sabine recht geben, das ist so dieses, die einen wollen eine radikale Veränderung, vielleicht ist die ein bisschen zu weitreichend, aber die anderen wollen einfach gar nichts tun und damit weiterleben. Das ist immer wieder so, was passiert, auch wenn sie dann immer wieder sagen, ach, es ist viel erträglich und so weiter.
Gar nichts tun ist in diesem Fall ja.
Über diese Sicherheitsgesetze, von denen Nancy Faeser ja vorgelegt hat und die dann, wenn ich da richtig informiert bin, im Bundesrat von der CDU wiederum abgelehnt wurden oder blockiert wurden, haben sie ja gestern auch versucht zu reden, die Sozialdemokraten. Aber durchgedrungen ist es doch tatsächlich überhaupt nicht. Insofern hat Stefan wahrscheinlich recht. Kommt mit so einer Hammer-Rhetorik, da kommst du mit der eher technokratischen Rhetorik nicht wirklich.
Und das ist ja auch nicht nur technokratisch, was die SPD macht. Bei den Grünen ist es anders, glaube ich. Da muss man mal unterscheiden zwischen SPD und Grünen. Also die Grünen haben ja immer die ganze Zeit richtige, ernsthafte Bauchschmerzen. Bei GEAS schon, also bei dieser europäischen Regelung, die immer Verschärfungen von Asylgesetzen sind. Und die SPD ist da anders aufgestellt als die Grünen. Weil die haben wirklich die schärfsten, die härtesten Verschärfungen im Asylrecht auf allen Ebenen durchgesetzt in dieser seit Jahrzehnten. Und zwar im letzten Jahr. Und das war auch nicht irgendwie nur Anpassung an einen vermuteten Mehrheitswillen oder um sich zu imprägnieren gegen Angriffe der Union oder der AfD, sondern die glauben, sind da wirklich überzeugt von, dass sie das machen müssen. Und das kommt auch in der SPD-Klientel, Insa-Umfrage hin oder her. Das stimmt schon. Da sind Leute, auch in der SPD-Wählerschaft gibt es eine Menge Leute, die sagen, jetzt reicht's. Und darauf muss auch, hat Faeser und Scholz Rücksicht genommen. Und ich meine, Scholz und ist ja kein linksliberaler Sozialdemokrat, sondern er ist eher ein rechter Law-and-Order-Sozialdemokrat. Und so ist auch die Politik. Wir haben nur ein diskursives Umfeld, wo das alles gar nicht mehr wahrgenommen wird.
Ja, genau, das meinte ich, ja.
Ja, das ist...
Scholz hat sich ja auch in der Rede minutenlang dafür gefeiert, wie hart er gegen Migration vorgeht und wie er seine Abschiebung im großen Stil durchzieht. Aus der Richtung wurde auch gestern von Maischberger befragt. Also genau, ich würde auch sagen, im Grunde auch ein Zeichen dafür, wie weit der Diskurs schon verrutscht ist. Und klar, so eine Gegenerzählung ist ja, glaube ich, irgendwie diese Problemlösung, die alle suchen, die es aber nicht so gibt. Die Grünen versuchen das ja mit ihrem Wohlfühlwahlkampf und Hoffnung oder so. Mhm. Wobei man sagen muss, dass Robert Habeck gestern auch echt lahm wirkte, fand ich. Also er hat ja regelrecht Merz angefleht, bitte da wieder zurückzugehen. Und wie Beatrix von Storch hat dann einfach reingerufen, jetzt hör auf zu heulen. Und damit war es dann abgegessen. Und am Ende hat Merz zusammen mit der AfD gestimmt. Also es war irgendwie auch so ein Sinnbild, finde ich, für das Ganze.
Ich muss mal was Positives sagen.
Das wäre schön.
Ich habe ja jetzt in der letzten Woche mir sehr oft Olaf Scholz angeguckt. Also der macht ja seine Wahlkampftour und ich war in Wolfsburg und in Frankfurt und so. Und das war schwierig. Schwierige Auftritte von Scholz. Der ist ja eh nicht so eine Rampensau, kann man jetzt wirklich nicht sagen. Aber ich fand die wirklich, ich dachte, Mann, oh Mann, das ist jetzt der SPD-Wahlkampf, das nimmt kein gutes Ende. Und man muss sagen, seit wir diese AfD-Geschichte haben, seit das also sich am Horizont abzeichnete, ich habe den in Kreuzberg gesehen vor ein paar Tagen, da war der wie ausgewechselt. Das heißt jetzt nicht, dass die SPD jetzt irgendwie so eine grandiose Aufholjagd starten wird, aber was man sagen kann, dass irgendwie das Leben in Olaf Scholz zurückgekehrt ist. Das konnte man, glaube ich, auch bei dem Bundestagsauftritt gestern sehen, ja, dass der dann sagt, also hier, es darf keine schwarz-blaue Mehrheit geben im Bundestag und so weiter. Also der hat jetzt einen Gegner. Der hat auch, das hat er ja von Anfang an gesagt, er wünscht sich Friedrich Merz als Gegner. Und endlich hat er den jetzt. Vorher war ja die für Scholz überaus missliche Lage, dass Merz überhaupt nicht im Ring war. Der war überhaupt nicht auf der Bühne. Ja, man hat sich immer gefragt, wo ist der eigentlich? Was macht der eigentlich so? Also auf jeden Fall war er nicht jemand, an dem sich jemand wie Scholz abarbeiten konnte. Und das ist jetzt da. Du hast jetzt eine Entscheidungssituation zwischen, denkt Scholz, zwischen den beiden. Und du hast eine Sache, neben der Migration geht es ja auch noch um diese Sache, darf man mit rechtsradikalen Politik machen. Und ich kann mir vorstellen, anders als bei der Europawahl, da hat die SPD ja schon mal probiert, so einen Wahlkampf gegen rechts. Da hat es nicht funktioniert, aber jetzt hast du alle Bestandteile, die dafür sorgen könnten, dass sie zumindest ihren eigenen Laden mobilisiert kriegen.
Und es gibt zahlreiche zivilgesellschaftliche Proteste, die jetzt auch nochmal nicht nur die Kirchen, die Gewerkschaften, Fridays for Future, Kampag, diese ganzen Organisationen rufen jetzt auf, dauerhaft zu demonstrieren. Es gibt 90 Demos, die für Donnerstag und Freitag angemeldet werden. Nochmal mindestens genauso viele am Wochenende. Großdemo am Sonntag vor dem Reichstag, die vor das Konrad-Adenauer-Haus ziehen will. Da ist einiges in Bewegung. Und ich glaube auch, vielen ist in Social Media, auf den sozialen Medien, vor allem die Rede auch von Heidi Reichenick in die Feeds gespült worden, die tatsächlich sehr, sehr kraftvoll...
Auf die Barrikaden, oder was hat sie gesagt?
Genau, das hat sie gerufen. Am Ende ja. Ein Stück weit gehen die Leute auf die Barrikaden. Naja, auf Barrikaden nicht, aber... Aber ja, genau. Ich glaube, für die Linke könnte das theoretisch auch ein bisschen aufschwungen. Die waren auch schon mal in einer Umfrage bei 5% von der Forschungsgruppe Wahlen, seriöses Institut. Und ja, es scheint gerade so, als wenn die so ein Momentum gewinnen. Was natürlich auch gut wäre, wenn es diese Stimme als Opposition weiter im Bundestag wäre, weil das so ziemlich die einzige Partei noch ist, die für konsequent Menschenrechte und Asyl sich einsetzt.
Sabine, und dann biegen wir mal so in die Schlussrunde rein.
Ich wollte nur eine andere Sache sagen, die eigentlich, ich meine, wir haben jetzt schon viel gesagt, was problematisch ist an den Vorschlägen von der Union, aber was ich wirklich auch ein Problem finde, ist, dass natürlich auch Erwartungen geweckt werden. Also Merz sagt ja quasi, ich löse euch das Problem, ja. Aber ja. Er wird das Problem natürlich so nicht lösen. Das geht ja gar nicht. Und das ist natürlich auch ein fataler Fehler. Also selbst wenn er das will, er wird damit ja irgendwie nicht so richtig durchkommen und zu sagen, irgendwie wir hauen hier jetzt die Zahlen massiv runter und bleiben aber eine rechtsstaatliche Organisation, das ist halt nicht. Und dadurch wird er quasi produziert er eigentlich eine Enttäuschung vor. Und das ist für die Gesamtgemengelage natürlich auch extrem schwierig.
Ich wollte noch eine positive Sache sagen. Und zwar, anders als Garrett, fand ich diese Rede von Habeck gut. Ich finde, das war wie so ein Judo-Griff. Also der hat ja gesagt, Herr Merz, ich glaube Ihnen das, dass das für Sie echt eine Gesinnungsfrage ist und dass Ihnen das so nahe geht und dass Sie das...
Gewissensfrage, nicht Gesinnung.
Gewissensfrage meinte ich natürlich. Und er glaubt ihm das und nimmt den ernst und sagt aber, mit Gewissenssachen und Politik ist das schwierig. Also das wie so eine Judo-Bewegung. Du nimmst jemand anders und legst ihn dann natürlich auf die Matte und appelliert natürlich an die liberalen Leute, die es noch immer gibt in der Union.
Und die er ja auch gewinnen will. Ja.
Und den hat er echt ins Gewissen geredet. Und das fand ich auch klüger oder zumindest eine Möglichkeit, als sie einfach nur irgendwie so runterzuputzen, wie Scholz das gemacht hat. Also ich fand die beiden zusammen ganz gut.
Ja, darf ich noch eine Frage stellen? Dieser Antrag, wie ist denn da die Prognose? Kommt der durch? Der Gesetzesantrag?
Der Gesetzesentwurf?
Der Entwurf, genau, ja.
Ja, das ist nicht ganz klar. Also ich würde mal vermuten, dass der durchkommt. Mhm. Also weil
und das wäre nochmal ein größeres Problem.
Nee, das ist eigentlich auch nicht wirklich ein größeres Problem, weil ja das BSW morgen noch zustimmen wird, was gestern ja nicht zugestimmt hat. Und damit haben sie ja nochmal, ich weiß nicht, wie viele Sitze haben die, weiß ich jetzt aus dem Kopf nicht. Auf jeden Fall ein paar mehr. Und ich glaube nicht, dass sich die jetzt die anderen wesentlich anders verhalten werden. Warum es kein größeres Problem ist? Es ist zwar ein Gesetzentwurf, welcher schon im Innenausschuss war. Es hat eine erste Lesung gegeben. Das heißt, morgen am Freitag geht es um die zweite und dritte Lesung und um eine endgültige Verabschiedung, aber eben nur im Bundestag. Und das Gesetz muss auch durch den Bundesrat, und es ist relativ klar, dass es diesen nicht passieren wird. Und damit ist es eigentlich letztendlich, das kommt ja so krass noch oben drauf, dass es hier eigentlich nur um Symbolpolitik geht. Also, dass die da einen Aufriss machen und mit Sachen, die gar nichts verändern werden, aber da quasi diese Flanke aufgemacht haben.
Da wird genau die AfD reingehen auch in die, an diese, also es wird sich ja nichts verändern. Das ist, ja.
Wenn ein Zustrombegrenzungsgesetz abgelehnt wird, dann wir wollen offenbar die Altparteien den Zustrom nicht begrenzen. So wird der Diskurs sein. Ne? Ich würde gerne eine Schlussrunde, weil wir sind schon so lange und ganz gut in der Zeit. Wir haben ja, sind ja reingestiegen, damit zu sagen, Tabubruch und nicht nur Tabubruch, sondern auch ein Bruch in der bisherigen Praxis der zumindest auf Bundesebene denn doch noch relativ intakt gehaltenen Brandmauer zwischen Parteien der demokratischen Mitte und der AfD. Meint ihr, und wenn man gestern die Debatte gehört hat und auch die Schärfe der Rhetorik zwischen CDU, auch SPD, CDU und Grüne gehört hat, kann man sich ja relativ schwer vorstellen, wie die womöglich demnächst dann doch gemeinsam da sitzen und über eine Koalition verhandeln. Meint ihr, dass es angenommen, dass sich die Kräfteverhältnisse gegenüber den jetzt letzten Umfragen, also CDU stärkste, AfD zweite, SPD knapp dritte, kurz dahinter die Grünen und FDP wahrscheinlich raus, Linke weiß man nicht so genau. Angenommen, das bleibt ungefähr so. Dass sich das irgendwie auswirkt auf zukünftige Koalitionsverhandlungen, was da jetzt passiert ist?
Nee, glaube ich nicht. Also die SPD nimmt übel, das ist schon richtig, auch ernsthaft übel, weil die da einfach stehen bei dieser Sache gegen Rechtsextreme. Aber die haben natürlich das Interesse, die Union im demokratischen Diskurs zu halten. Das ist das Interesse. Und deswegen werden die natürlich ist es vorstellbar, dass die nach der Wahl eine Regierung mit der Union bilden. Also das wäre ja auch total albern, nur weil Merz einmal so eine Kamikaze-Aktion startet, setzt man quasi das Werk von Merz fort und jagt die politische Mitte endgültig in die Luft und macht sie völlig handlungsunfähig. Also welcher Logik würde das Genüge tun?
Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass die Union das, was sie da jetzt angekündigt hat, also wir setzen hier die Bedingungen und wenn es nicht so läuft, dann regieren wir eben nicht. Das hat auch Linnemann ja, also der Generalsekretär, zwischendurch mal gesagt. Dann können wir halt nicht regieren, wenn die nicht zustimmen. Das geht so natürlich nicht und darauf werden die sich auch besinnen. Aber was schon, glaube ich, ist, dass die Härte des Diskurses, das macht ja auch zwischen Leuten was, ne? Und die müssen ja dann, die sitzen dann ja an einem Tisch und müssen miteinander reden. Und einfacher ist es dadurch jetzt wirklich nicht geworden. Das würde ich schon sagen. Ich meine, bei der SPD kommt ja hinzu, dass irgendwie, wenn die jetzt die Wahl verlieren, worauf es da hinausläuft, dann wird ja auch das Personal irgendwie wechseln. Das heißt, es gibt auch nochmal Leute, die da jetzt noch nicht so sehr einbezogen waren. Die werden dann irgendwie die Verhandlungen führen und so weiter und so fort. Bei den Grünen ist es anders. Da werden die wahrscheinlich, wenn genau die Leute, die da jetzt auf dem Spielfeld sind, bleiben. Aber die wollen, ich meine, im Grunde wollen sie auch alle unbedingt regieren, ne? Muss man auch sagen.
Ich glaube, das ist Auswirkungen hat für die Koalitionsverhandlungen 2026 in Sachsen-Anhalt möglicherweise. Oder ich befürchte das vielmehr. Und dass es zuerst in irgendeinem der Ostländer möglicherweise eine Zusammenarbeit tatsächlich auch gibt, eine offene zwischen CDU und AfD. Wer weiß, wie lange auch die Koalition in Sachsen hält. Was in Thüringen los ist, weiß man auch nicht. Die haben keine Mehrheit und es gibt Sperrminoritäten in Brandenburg und Thüringen. Die CDU hat sich durch den Move gestern von Merz wirklich nicht leichter gemacht.
Wobei ich wirklich glaube, dass auch tatsächlich in Thüringen und Sachsen, so schwierig Michael Kretschmer, der Ministerpräsident der CDU da ist, dass die letztendlich auch stehen. Also die Frage ist nur, was passiert, wenn das irgendwie aus dem Ruder läuft und auch diese oberste Gruppe, die da jetzt am Hebel ist, wenn es die wegspült. Dann können da Dinge ins Rutschen geraten und da bin ich dann bei dir, Gerhard.
Ich danke euch. Das war der Bundestalk für diese Woche. Wir werden auch an dem Thema ganz sicher weiter diskutieren. 3 Wochen sind es nur bis zur Wahl und manches wird ja danach auch erst richtig wieder losgehen und weitergehen. Das wird ja wahrscheinlich bis zum Sommer, wird uns eine Regierungsbildung politische Entscheidungen beschäftigen. Und die werden auch diesen Podcast immer wieder beschäftigen. Erstmal bleibt mir euch dreien zu danken fürs Mitmachen, Ihnen draußen fürs Zuhören. Gianluca Spinal für die Redaktion, Daniel Fromm für die Produktion. Wenn Sie ihr uns schreiben wollt, dann macht das gerne an bundestalk@taz.de. Wir beantworten nicht alles, aber wir lesen alles, versprochen und garantiert. Teilt uns gerne auf sozialen Medien, gebt uns Likes, empfehlt den Podcast weiter, wenn er euch gefällt. Und wenn ihr Geld übrig habt, weil die Taz hat kein Geld übrig, also sie kann gerade so erhalten, aber wir können immer ein bisschen mehr gebrauchen. So ist es nicht als ein Blatt, was so aufgestellt ist, wie es ist, genossenschaftlich organisiert. Dann zahlt uns gerne was an Taz zahle ich, findet ihr auf taz.de. Dankeschön und bis nächste Woche.
Schönes Wochenende. Vielen Dank.
Noch nicht Moment.
So, damit ist das jetzt hoffentlich auch erledigt.